der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler.
Und mit Matthias Lohmann.
Matthias, du warst gerade in den USA. Was hast du da gemacht?
Ja, du, ich war in den USA bei Gemeinden, die uns unterstützen. In den USA gibt es einige Gemeinden, die wahrnehmen, dass in Deutschland die Anzahl derer, die wirklich bibeltreu unterwegs sind, die Bibel für das irrtumslose Wort Gottes halten, das Evangelium vom stellvertretenden Sühnetod klar vertreten, dass diese Zahl der Menschen, die das in Deutschland noch glauben und leben, sehr gering geworden ist. Und da gibt es ein Anliegen, missionarisch auch nach Deutschland hinein zu wirken. Und zwar gerade in dem Umfeld, in dem ich bin, weniger dadurch, dass jetzt Amerikaner kommen und uns sagen, was wir machen sollen, sondern indem sie uns dazu befähigen, eine neue Generation von treuen, bibeltreuen Pastoren heranzuziehen. Und deswegen finden wir in den USA einige Unterstützung für unser Trainee-Programm. Und so war ich in zwei Gemeinden, die uns da unterstützen, habe auch bei einer Konferenz gesprochen, wo es um Mission geht, wo die auch genau mit diesem Ansatz über Westeuropa nachdenken, dass es eben kein Ort ist, wo jetzt zwingend immer nur amerikanische Missionare hingesandt werden müssen, sondern wo man auch die lokalen Partner unterstützen kann, sodass sie einfach einen treuen Dienst tun können. Ich war sehr ermutigt und sehr dankbar für diese Unterstützung und auch für diese Wahrnehmung, dass das Land der Reformation heute vielleicht selber wieder eine Reformation braucht.
Ich möchte mit dir heute auch über eine Veranstaltung sprechen, die in den USA stattgefunden hat, sogar zeitgleich in der Zeit, in der du dort warst. Du warst aber nicht auf der Veranstaltung. Es geht um die Generalkonferenz der Methodisten. Diese Konferenz ist das oberste Leitungsgremium der weltweiten Methodistenkirche. Die Delegierten dort haben einen entsprechend großen Entscheidungsrahmen und den haben sie in diesem Jahr auch genutzt, um sehr weitreichende Beschlüsse zu verabschieden, vor allem im Blick auf Ehe und Sexualität. Und auch wenn wir keine Methodisten sind, lohnt es sich, denke ich, das mal genauer anzuschauen, denn da gibt es sicher manches, was wir auch als freie evangelische Gemeinde, als auch freie Gemeinden in Deutschland daraus lernen können. Und lass uns mal mit dem starten, was da auf dieser Generalkonferenz beschlossen wurde. Die Brüder Paul und Peter Bruderer haben da auf ihrem Blog Daniel Option drüber berichtet, das zusammengestellt, auch ich finde sehr gut analysiert. Wir verlinken das auch in der Podcast-Beschreibung. Und die beiden haben diese Konferenz als progressive Machtergreifung bezeichnet. Denn da wurde unter anderem mit einer 94-prozentigen Mehrheit ein neues Leitbild für Sexualität verabschiedet. Bisher wurde dort praktizierte Homosexualität als unvereinbar mit der christlichen Lehre bezeichnet, auch in der Methodistenkirche. Und jetzt heißt es aber in diesem neuen Text, ich zitiere das mal, die menschliche Sexualität ist ein gesunder und natürlicher Teil des Lebens, der in wunderbar vielfältigen Weisen von Geburt bis zum Tod zum Ausdruck kommt. Wir unterstützen die Rechte aller Menschen, persönliche Zustimmung bei sexuellen Beziehungen zu geben, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu machen und bei diesen Unterscheidungen unterstützt zu werden, umfassende Sexualerziehung zu erhalten, frei von sexueller Ausbeutung und Gewalt zu sein und Zugang zu ausreichender sexueller Gesundheitsversorgung zu haben. Das bedeutet im Klartext, wenn Sex einvernehmlich geschieht, ohne Gewalt, dann ist alles paletti. Über die Ehe heißt es weiter, das zitiere ich auch, innerhalb der Kirche bekräftigen wir die Ehe als einen heiligen, lebenslangen Bund, der zwei mündige Menschen, einen erwachsenen Mann und eine erwachsene Frau oder zwei Personen in eine Verbindung miteinander bringt und in eine tiefere Beziehung mit Gott und der religiösen Gemeinschaft. Wir haben schon mal hier im Podcast über das Thema Homosexualität gesprochen, sogar ab und zu. Was mich an der Stelle interessiert, wie kann das sein, dass das oberste Entscheidungsgremium der weltweiten Methodisten sowas beschließt und dann auch noch mit so einer Mehrheit, 94%, das ist ja überwältigend. Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze? Wie kommt es dazu?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu verstehen im ersten Moment, gerade wenn man sieht, dass es da zu einem Wechsel gekommen ist, das heißt, die Position sich verändert hat und dann eine große Mehrheit dieser Veränderung zustimmt. Und doch, glaube ich, gibt es gute Erklärungen dafür. Das eine ist, dass die Konservativen den Methodistenbund in den letzten Jahren in großen Zahlen verlassen haben. Das heißt, viele Stimmen, die vielleicht noch vor drei, vier Jahren in diesem Bund dagegen gestimmt hätten, sind inzwischen nicht mehr Teil des Bundes. Denen war das, was dort auch schon bisher propagiert wurde und die Richtung, die dieser Bund eingeschlagen hatte, so unannehmbar, dass sie gesagt haben, da können wir nicht mehr dabei sein. So, und dann ergeben sich natürlich schnell auch andere Verhältnisse. Das andere ist, dass, soweit ich weiß, auch viele Vertreter aus Regionen, die eher konservativ ticken, sehr spät eingeladen wurden, teilweise kein Visum in die USA bekommen haben. Das heißt, die waren deutlich unterrepräsentiert und haben teilweise, wahrscheinlich auch aufgrund der Sprache, nicht alle Formulierungen wirklich sofort durchschaut. Nicht alle Abstimmungsergebnisse waren dann nachher so deutlich. Und manche haben im Nachgang auch gesagt, was da geschehen ist, das hat sie überrollt. Und das können wir uns vorstellen bei dem, was du gerade zitiert hast. Die Formulierungen sind ja so, auch bei der Ehe, dann heißt es erstmal ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau. Na, ja genau, also keine Kinder und ein Mann und eine Frau. Und dann noch zwei Personen. Also das, was soll das überhaupt? Wer formuliert denn so? Also wenn man sowieso sagen will, dass einfach zwei Personen auch gleichen Geschlechts heiraten können, dann warum erst ein Mann, eine Frau? Also das wirkt tatsächlich auf mich auch so, als wenn da Formulierungen gewählt wurden, die vielleicht auch noch anders verstanden werden könnten. Und von daher kann ich mir die hohe Zustimmung gerade bei diesen Fragen auch nur so erklären. Ich finde es ganz interessant, vielleicht nochmal einen Moment, auch hinzuschauen, was die da über die Ehe sagen. Als du das gerade gelesen hast, ging mir durch den Kopf, dachte ich, das ist ja hanebüchen, auch zu sagen, dass also die Ehe Menschen in eine Verbindung miteinander bringt und in eine tiefere Beziehung mit Gott und der religiösen Gemeinschaft. Das heißt ja auf gut Deutsch, dass wenn ich nicht verheiratet bin, dann habe ich keine so tiefe Beziehung zu Gott oder zur Gemeinde. Das ist ja verrückt. Ja? Das ist also allein schon, was für ein Verständnis überhaupt von Ehe dahinter steht. Genauso auch das Verständnis von Sexualität, was du vorher gesagt hast. Nämlich zu sagen, dass jemand, der sich entscheidet, seine Sexualität nicht auszuleben, weil er eben nicht einen Ehepartner des anderen Geschlechts gefunden hat, dass eine solche Person irgendwie limitiert ist in dem, was er leben kann. Da wird Sexualität ja auf ein Level gehoben, wo das überhaupt nicht hingehört. Und von da glaube ich, da ist so viel Verdrehung drin. Da kann ich mir vorstellen, dass da viele Menschen gar nicht hinterherkommen, gedanklich erstmal gar nicht hinterherkommen, was ist das überhaupt für eine komische Entscheidung, die da getroffen wird.
Wobei ich das jetzt noch zu Ihrer Ehrenrettung an der Stelle sagen muss, ich habe ein verkürztes Zitat gelesen, ich meine, dass Sie Zölibat sogar in dieser Erklärung auch als eine mögliche Option immerhin noch erwähnt haben, dass man auch so leben kann. Aber das stimmt schon, also gerade in diesem Zitat dann über die Ehe, das ja eben auch in dieser Erklärung drinsteht, da wird dann doch sehr deutlich, dass man das braucht, um eben tiefer in die Gemeinschaft zu finden mit Gott und auch mit der Gemeinde.
Ja, und Sexualität eben also so als ein, ich weiß nicht, gesund, natürlich, man braucht das, ja. Also etwas, was man Menschen eigentlich nicht verwehren darf. Wenn einer jetzt eben zölibatär leben will, na gut, du kannst ja auch fasten, aber im Endeffekt eigentlich ist das andere das, was wir tatsächlich irgendwie fast als ein Grundrecht haben sollten. Und das finde ich schon echt schwierig.
Wir haben ja in unserem Bund FEG auch große Diskussionen um ein biblisches Verständnis von Ehe und Sexualität. Was jetzt aber bei den Methodisten auffällt, die sind ja schon viel weiter als wir. Das muss man ja schon auch mal sagen. Also wir fragen in unserem Bund immer noch, ob man eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft segnen darf. Und die Beschlüsse der Methodisten, die machen ganz andere Dinge möglich. Auch das haben Paul und Peter Bruderer, finde ich, sehr gut aufgezeigt. Also was da alles möglich ist, wenn man diesem Leitbild folgt. Sex zum Beispiel in einer wilden Ehe, auch polyamoröse Beziehungen, also Sex mit verschiedenen Partnern, sogar Inzest ist mit dem neuen Leitbild kein Tabu mehr. Außerdem wurde auf dieser Konferenz auch noch eine Petition für das Recht auf Abtreibung verabschiedet. Also dass das wirklich auch christlich ist, dass man sich dafür einsetzt, dass man abtreiben kann. Muss das immer so laufen, wenn man mal anfängt, ethische Standards aufzuweichen, zu senken, dass sich das dann so krass verschiebt? Oder wie lässt sich das verstehen, so eine Werteverschiebung auch?
Ja, ich würde behaupten, dass da immer zwei wesentliche Faktoren eine Rolle spielen. Und tatsächlich würde ich auf der ersten Ebene das Schriftverständnis sehen. Das heißt, wenn Gott nicht mehr das letzte Wort hat, dann kommen andere Dinge ganz schnell auch ins Rollen und dann geht das oft in eine ganz schwierige Richtung. Das heißt, theologische Liberalisierung führt oft zu einer ethischen Liberalisierung. Und wie gesagt, das beginnt ganz oft eben gerade damit, dass man sagt, naja, die Bibel ist schon Gottes Wort, aber vielleicht nicht in allem. Und vielleicht ist nicht alles frei von Irrtümern und nicht alles ist gültig. Und man fängt an und reduziert letztendlich das, was Gott gesagt hat, herunter zu dem, was man gerne noch annehmen möchte. Und alles andere diskutiert man irgendwie weg, argumentiert man am Ende weg. Und das ist ganz oft der erste Schritt. Und das sehen wir in ganz vielen Gemeindebünden, dass eigentlich immer da, wo die Irrtumslosigkeit der Schrift in Frage gestellt wurde und dann verworfen wurde, vieles andere dem folgte. Das ist also der erste Punkt. Das muss da nicht zwingend so weit gehen und es geht oft auch nicht so weit, zumindest nicht am Anfang. Aber was dann geschieht ist, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr ganz so ernst nehmen, dass dann die Bedeutung dessen, was die Welt um einen herum sagt, wichtiger wird, weil die Stimme Gottes in der Schrift nicht mehr eindeutig ist. Das heißt, wir fangen immer an zu überlegen, okay, ist das jetzt vielleicht doch ein Irrtum im Wort Gottes, eine Fehlinterpretation oder vielleicht nicht wirklich von bleibendem Wert. So, das heißt, dann kommen andere Stimmen mit hinein und vor allem auch meine eigene Stimme, wie ich was jetzt bewerte. Und das hat dann ganz schnell die Tendenz dazu, dass wir die Anerkennung eben mehr in der Welt suchen und weniger bei Gott. Dann will man sich nicht länger gegen den Zeitgeist stellen und dann kommt letztendlich Menschenfurcht zu etwas, das größer wird als die Gottesfurcht oder vielleicht andersrum gesagt, die Anerkennung bei den Menschen wird mehr gesucht als die Anerkennung bei Gott. Ja, und das wiederum, das muss da nicht zwingend immer so weit führen, wie das jetzt hier geführt hat, aber es kann dahin führen. Und tatsächlich ist es so, dass schon vor über 100 Jahren es mal eine Grafik gegeben hat mit so einer Treppe nach unten mit der Dekonstruktion des christlichen Glaubens. Und das ist letztendlich das, was hier stattfindet. Und ich glaube, je weiter man da kommt, je mehr der Zug der Liberalisierung ins Rollen gerät, desto schwerer wird es, ihn aufzuhalten. Da braucht es dann, und das war ja die Frage, wie lässt sich das verstehen? Das lässt sich dadurch verstehen, dass dann eben vielleicht auch nicht mutige, starke Leiter auftreten, die sagen, halt, so kann es nicht weitergehen und hier müssen wir eine Grenze ziehen. Und es braucht letztendlich das Eingreifen des Heiligen Geistes. Sonst befürchte ich, dass tatsächlich das fast zwingend ist, dass sich das so weiterentwickelt.
Was mich ja schon erstaunt, dass das ausgerechnet bei den Methodisten passiert, wenn man da in die Geschichte schaut, den John Wesley anschaut, der das ja sehr ernst genommen hat, nach der Schrift zu leben und wirklich da auch verschrien war dafür, dass er da so in der Ethik so klar war, sich an der Bibel ausgerichtet hat, dafür eingestanden ist. Wie kann denn das sein, dass so eine Kirche, die eigentlich historisch daherkommt, dass sie das so ernst nimmt, jetzt plötzlich das alles über den Haufen wirft?
Ja, also erstmal hast du natürlich recht, geschichtlich. John Wesley, Methodismus war ja eigentlich sogar ein Schimpfwort. Ursprünglich kam daher, dass die eben eine besondere Methodik hatten im Streben nach Heiligung. Ja, und das ist verloren gegangen. Ich glaube, ein Erklärungsansatz kann sein, dass es eine Bewegung war, die von Anfang an stärker auf Heiligung bedacht war und vielleicht nicht ganz so stark auf Theologie bedacht war. Und das heißt, das theologische Fundament des Methodismus im Laufe der Zeit, sehr stark Laienpriestertum auch, vielleicht da wenig gut geschulte Theologen. Ich würde auch sagen, dass da vielleicht auch ein paar theologische Grundfehler am Anfang an schon mit drin steckten. Und wenn man auf Heiligung bedacht ist, ohne zugleich theologische Substanz zu haben, dann geht das oft nur eine, vielleicht noch zwei Generationen gut. Ähnliches sieht man im Pietismus. Ja, auch oft eine etwas atheologische Bewegung, die sehr stark nach Frömmigkeit strebt, wo wir sehen, da gibt es eine Generation, die von klarer Gotterkenntnis her sagt, wir wollen gottgefällig leben, wir wollen heilig leben. Und die erziehen ihre Kinder entsprechend. Und wenn die Kinder Fragen haben, ja, warum sollen wir so leben, dann haben sie noch Antworten. Aber die Kinder der Kinder finden dann kaum noch die Antworten, wenn das nämlich weiter enttheologisiert ist, dann ist es nur noch ein Streben nach Frömmigkeit. Und das geht oft eben über die Generation dann irgendwann nicht mehr weiter, weil ich, wenn ich keine gute Begründung dafür brauche, dann letztendlich auch keine Motivation dazu habe. So, also das könnte ich mir vorstellen, dass das damit reinspielt. Aber letztendlich, glaube ich, gibt es keine Bewegung, die davor geschützt ist, wenn sie sich nicht immer wieder zu Gott hin orientiert, immer wieder auf sein Wort hin orientiert. Und ich glaube, das sehen wir ja auch in den Freikirchenbünden in Deutschland. Du hast es angedeutet, da gibt es ja auch Tendenzen in diese Richtung. sicherlich längst noch nicht so weit. Und im Bund FEG hat tatsächlich auch so, dass wir in der Frage nach homosexueller Segnung von homosexuellen Partnerschaften die Bundesleitung noch sagt, das wollen wir nicht. Bin ich auch sehr dankbar für, dass Sie das so sagen. Aber Sie lassen es in gewisser Weise dann doch zu, weil Sie der Ortsgemeinde nicht reinreden wollen. Und das ist so ein kleiner Türöffner. Und so fing das bei den Methodisten auch mal an. Ist eben die Frage, wie geht es da jetzt weiter? Und da ist dann die Frage, ob man irgendwann bereit ist, eine rote Linie zu ziehen. Aber im Endeffekt sieht man, diese Bünde haben auch alle wirklich gut angefangen. Haben sie ja sogar alle letztendlich, oder gerade der Bund FEG ist entstanden, durch Menschen, die gesehen haben, in der evangelischen Landeskirche sind Dinge so in die Schieflage geraten, dass sie als ein Akt des Gewissens austreten mussten. Und dann ist natürlich die Frage, bleibt es jetzt dabei? Bleiben wir treu am Wort Gottes oder gehen wir nachher eigentlich doch auch den Weg, den die Kirche, aus der wir einst ausgetreten sind, gegangen ist?
Das bringt uns zu den Lektionen, die wir vielleicht auch lernen können aus dieser Generalkonferenz. Ein bisschen hast du das auch schon angedeutet, aber wenn wir mal überlegen, was heißt das für uns? Also man muss ja auch nicht alles auf sich beziehen, aber ich denke, gerade so eine Entwicklung ist schon gut, mal genau hinzuschauen und auch zu sagen, wie kann man sich eigentlich davor schützen, dass man hier nicht das Fundament völlig verliert und wegbröckelt.
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, wehret den Anfängen. Ja, wir müssen das Gottes Wort hochhalten in Lehre und in Praxis und wir müssen mehr auf Gott schauen und danach streben, ihm zu gefallen. Ich glaube, wenn wir das klar im Blick haben, sein Wort klar im Blick haben, ihn im Blick haben, sagen, ihn fürchte ich, ihn liebe ich, für ihn will ich leben, das schützt. Zugleich, denke ich, müssen wir vorbereitet sein auf das, was immer mehr auf uns zukommt. Ja, die Kirchen werden immer irrelevanter werden, weil ihre Botschaft irrelevant ist, weil sie keine eigene Botschaft mehr haben. Und das heißt auch, dass uns der starke große Bruder wegbricht in gewisser Weise, tatsächlich, dass Kirchen zu Feinden der biblischen Agenda werden. Ich glaube, das erleben wir in Deutschland schon, dass die Landeskirche oft ja tatsächlich gegen die Positionen eintritt, und zwar offensiv, teilweise aggressiv, gegen die Positionen eintritt, die die Bibel vertritt. In Fragen zum Beispiel des Eheverständnisses von Sexualität und Sexualethik. Das heißt, die Kirchen reihen sich mehr und mehr eigentlich bei der Welt ein und stellen sich gegen bibeltreue Christen. Und ich glaube, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es uns nicht überrascht, dass wir nicht verwirrt werden und dann mitgerissen werden in so einen Strudel, sondern wir sagen, nein, wir wollen in Liebe die Wahrheit sagen und wir wollen auf Gott schauen und ihm vertrauen und deswegen für seine Wahrheit eintreten. Ich glaube, das ist wichtig, so vorbereitet zu sein, und dann ist es auch kein Naturgesetz, dass alles wegkippen muss.
Lass uns auch noch über eine andere Entwicklung sprechen, die passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Das ist jetzt hier in Deutschland. Vor ein paar Wochen machte hier die Meldung die Runde, dass sich das Christusforum vom Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden unabhängig machen will und eigene Körperschaftsrechte anstrebt. Vielleicht eine kurze Erklärung zum Christusforum. Der Bund EFG, der entstand Anfang der 1940er Jahre durch einen Zusammenschluss von Baptistengemeinden und Gemeinden aus der Brüderbewegung, außerdem auch noch pfingstliche Elim-Gemeinden, die sich da angeschlossen haben. Und die Brüdergemeinden, die haben sich organisiert innerhalb des Bundes in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden und ab 2020 dann unter dem neuen Namen Christusforum. Zurzeit gehören da etwa 9000 Mitglieder dazu in 145 Gemeinden. Und jetzt auf der Jahreskonferenz stimmten 90% für die Unabhängigkeit vom Bund EFG eben. Was steckt da dahinter? Warum wollen die raus aus dem Bund?
Also ich glaube, vordergründig wurde in der Diskussion sehr oft das Buch Glauben, Lieben, Hoffen erwähnt. Ein Buch, das ja der Bund EFG zusammen mit dem Bund FEG herausgegeben hat, besonders für die Jugendarbeit, mit dem Ziel, im Prinzip jungen Leuten die Grundfragen, Grundlagen des christlichen Glaubens anhand von einigen Fragen und Antworten darauf fast katechismusmäßig zu lehren. Und in diesem Buch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, kommen eben doch einige Aussagen, die ganz klar eigentlich einem liberal-theologischen Gedankengut entspringen. So, und der Bund FEG hat sich ja dann so halbherzig davon distanziert. Zumindest bringt man das Buch nicht weiter in Umlauf und sagt, manches ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Im Bund EFG ist das nicht geschehen. Und das hat gerade dem Christusforum große Not gemacht, sagen, warum schafft ihr das nicht, euch nicht wenigstens ein bisschen davon zu distanzieren? Aber das ist eigentlich nur vordergründig. Ich glaube, dahinter stehen viel tiefere Dinge. Es ist wirklich die logische Konsequenz aus Entwicklungen, die schon seit vielen, vielen Jahren vonstatten gehen und die sehr ähnlich sind wie das, was wir gerade über die Methodisten auch besprochen haben. Es hat angefangen damit, dass man das Schriftverständnis immer weiter aufgeweicht hat von einst die Bibel als verbal inspiriert, irrtumslos, autoritativ hin zu einem sehr viel weicheren, unklarem Schriftverständnis, was wir auch nicht nur im Bund EFG sehen, sondern auch in unserem eigenen Bund. Ja. Dann wurde die Frage der Komplementarität von Mann und Frau wurde verworfen und man hat ein egalitäres Verständnis übernommen, was eben dann auch mit einem anderen Schriftverständnis natürlich sehr viel leichter zu argumentieren ist. Die biblischen Wunderberichte werden mehr und mehr in Frage gestellt. Die historische Jungfrauengeburt wurde immer mal wieder in Frage gestellt. Die leibliche Auferstehung Jesu ist nicht mehr gesetzt, sondern es gibt einzelne Pastoren, die auch das nicht mehr für klar halten. Die Bedeutung des Kreuzes wurde im Bund EFG immer mehr zu einer Diskussion, zu einer unklaren Frage, warum war das Kreuz notwendig? Der stellvertretende Sühnetod wurde von einigen Vertretern eindeutig verworfen. Ja, und es gibt gerade im Bund EFG noch diese Diskussion um die Bedeutung des Kreuzes. Und das war dann auch tatsächlich nochmal ein Punkt, wo auch viele Gemeinden aus dem Christusforum gesagt haben, also ein Bund, der da keine Klarheit mehr hat, vertritt er denn überhaupt noch das Evangelium? Und das Ganze führte natürlich dann auch zur Frage, eben wie man mit ethischen Positionen umgeht, sowohl in Fragen von Eheverständnis, von Sexualethik, bis hin zur Frage nach Abtreibung. Das waren eben alles so Themen, die zumindest offen diskutiert wurden. Und im Bund EFG gibt es eine Vielfalt von Positionen. Es ist nicht so, dass die jetzt alle komplett liberal geworden sind. Das muss man auch deutlich sagen. Da gibt es sicherlich noch sehr bibeltreue Gemeinden und sehr bibeltreue Brüder und Schwestern. Aber die Bundesleitung hat sich eben gescheut, eine klare Grenze zu ziehen, eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, es gibt bestimmte Positionen, die passen nicht in unseren Bund, sondern alles war irgendwie möglich. Und das hat dazu geführt, dass dann das Christusforum gesagt haben, wenn alles möglich ist, wenn wir gar keine klare Orientierung mehr haben, dann passen wir hier nicht mehr rein, weil wir meinen, dass wir miteinander eine klare Orientierung brauchen. Und deswegen haben die sich miteinander neue theologische Grundlagen gegeben, in denen manches dann deutlich klarer geworden ist. Nicht alles, aber manches.
Ja, und die Bundesleitung von diesem Bund EFG hat dann auch darauf reagiert, auf diesen Unabhängigkeitsbeschluss. Und sie haben gesagt, also wir empfinden da Enttäuschung und Schmerz darüber, dass das Christusforum diesen Weg gehen will. Und vor allem gab es die Kritik, dass das Christusforum übertreibe. Also da werde ein Zerrbild von diesem Bund gezeichnet. Du hast gerade auch gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche Gemeinden noch, Positionen in dem Bund. Und das haben sie dann auch betont, dass ja viele eben auch das noch so sehen, auch wie die im Christusforum und auch vertreten. Wie siehst du das mit einem Blick von außen? Haben die übertrieben, die Sachen zu groß gemacht, vielleicht auch eine Randposition dann auch wieder zu stark gemacht? Oder wie würdest du das bewerten von außen?
Du sagst schon richtig von außen, ich stecke da gar nicht tief genug drin, dass ich das jetzt im Detail bewerten könnte. Aber was aus meiner Sicht klar ist, natürlich wird es einzelne Stimmen gegeben haben, die auch aus einer inneren Not heraus auch Dinge überspitzt formuliert und damit vielleicht auch übertrieben haben. Das halte ich für durchaus denkbar und sogar für sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig denke ich, ist es auch wichtig wahrzunehmen, dass hier eben doch Dinge auch angesprochen worden, die eben nicht einfach nur so Randphänomene sind, sondern die haben Raum bekommen. Und ich weiß, dass es auch innerhalb vom Bund EFG eine ganze Reihe von Stimmen gibt, die der Bundesleitung sagen, ihr vertretet nur noch eine Position. Unser Seminar in Elstal vertritt nur noch eine Position, nämlich nicht die konservative, nicht die altbewährte EFG-Position, von der wir mal gekommen sind aus Zeiten Onkens, sondern ihr vertretet eigentlich durchweg eine recht liberale Position und für die Konservativen ist gar kein Raum mehr in der Leitung. Die werden noch irgendwie toleriert, aber auch nur noch irgendwie. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Thema. Und von daher muss ich sagen, wenn ich die Stellungnahmen lese, zum Beispiel vom Präsidenten Michael Noss, da muss ich sagen, das ist für mich nicht aufrichtig. Ich habe ihn selber mal erlebt, Michael Noss wird sich nicht an mich erinnern, aber ich werde ihn nicht vergessen. Ich bin 2002 nach Berlin gezogen, er war Pastor dort in einer Gemeinde, die mir empfohlen wurde. Ich war Baptist und bin dann in die Gemeinde gegangen, habe ihn zwei, dreimal predigen gehört und er hat sehr gut gepredigt. Hat mir ganz gut gefallen. War jetzt nicht super klar im Evangelium, aber es war grundsätzlich halt Bibeltexte gepredigt. War auch alles so vom äußeren Rahmen her sehr ansprechend. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass da manches in der Gemeinde auch ein bisschen komisch war. Zum Beispiel war ein Kollege von mir dort in der Gemeinde, von dem ich wusste, dass er mit seiner Freundin zusammenlebt. Und dann hatten sie so einen Gemeindekennenlernkurs, dann war ich da und da hat tatsächlich mein Kollege diesen Kurs geleitet. Habe dann auch festgestellt, er war gar kein Gemeindemitglied. Es war also eine total seltsame Situation. Und dann habe ich gesagt, dann machst du mal einen Termin mit dem Pastor und redest mal mit dem. Und dankenswerterweise hat er sich Zeit genommen. Und da waren Sarah und ich bei Michael Noss im Büro. Und ich habe ihn dann einige Fragen gestellt und habe unter anderem auch gefragt, wie er denn zum Thema Gemeindezucht steht, weil ich ihm dachte, das ist schon irgendwie ein bisschen kurios. Und dann hat er mir erzählt, ja, dass sie darüber nachdenken, dem nächsten älteren Mann auszuschließen, weil der den jungen Leuten nachstellt, weil er meint, Sex geht nur in der Ehe und so und er macht da allen alles madig und so. Und er dachte wahrscheinlich, er könnte jetzt Sarah und mich als junge Leute dafür gewinnen. Unter anderem erzählt er auch, dass diese Gemeinde wohl durch die Wiedervereinigung zwei Kliniken, ich hoffe, ich erinnere das ganz richtig, zwei Kliniken in den Besitz bekommen hatte, in denen Abtreibungen durchgeführt wurden. Und das hatte dann damals der Bund EFG ihm noch verboten. Das mussten sie dann beenden. Und das beschrieb er fast eher ein bisschen Wehmut. Also von da habe ich erlebt, der Mann ist durch und durch liberal in dem, wie ich ihn dort erlebt habe. Das war jetzt eine singuläre Erfahrung, natürlich nicht repräsentativ, aber das war schon spannend. Und deswegen habe ich den Eindruck, wenn ich ihn so höre, manchmal ist er eben auch sehr ein Politiker, der sich dann nach allen Seiten absichert. Aber dann so im Zwiegespräch klang das eben damals auch nochmal ganz anders. Von daher... Ja, ich höre, was Sie sagen, so recht glauben mag ich nicht.
Was ja ein sehr auffälliges Muster ist, dass immer wieder denen gesagt wird, die gehen, ihr seid die Spalter. Also bei den Methodisten war das ganz ähnlich. Es haben ja schon ganz viele bibeltreue Gemeinden dort den Verband verlassen und nur deshalb gingen dort dieses Jahr so viele Beschlüsse durch und die Stimmung war sehr harmonisch. Also die haben das gefeiert, wie harmonisch das jetzt war. Die Einheit war total schön, aber eben weil die weitgehend gefehlt haben, die sonst mit einer offenen Bibel in der Hand auch Kritik geübt haben, zur Umkehr gerufen haben, zurück zum Wort gerufen haben. Aber nochmal zurück zu diesem Vorwurf, ihr spaltet, wie geht man damit um? Denn einen bibeltreuen Christen kann das ja sehr tief treffen. Wir wissen ja ganz genau, Jesus möchte die Einheit und wenn wir gesagt bekommen, ihr spaltet, dann kann das sehr wehtun und das wollen wir ja nicht.
Ja, das stimmt. Ich würde erst einmal sagen, liebe Leute, lasst uns doch mal ehrlich sein. Unseren Bund zum Beispiel, den Bund FEG, gibt es doch nur, weil sich Leute wie Hermann Heinrich Grawe und andere aus Gewissensgründen abgespalten haben von der evangelischen Landeskirche. Und jeder im Bund FEG wird hoffentlich noch sagen, aus guten Gründen. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, ob das jeder noch so sagen würde. Aber gut, das heißt, manchmal ist Spaltung notwendig. Und das macht auch die Bibel deutlich. Ja, 1. Korinther 11, Vers 19 schreibt Paulus den Korinthern, es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Das heißt, Spaltung ist natürlich im Grunde nie gut und nie gewollt und doch manchmal unumgänglich. Denn die Einheit, für die Jesus gebetet hat, war eine Einheit in der Wahrheit. Die Einheit, von der wir lesen, zum Beispiel in Epheser 4 gleich zweimal, ist eine Einheit im Geist. Tief gegründet, also in biblischen Überzeugungen, in biblischen Wahrheiten. Und tatsächlich ruft Paulus die Epheser dann in Kapitel 4 auch dazu auf, weiter zu wachsen in einer Einheit, die gegründet ist in der Erkenntnis. Und da muss ich sagen, wenn ich mich jetzt von etwas trenne, weil ich erlebe, dass es eben nicht mehr der Wahrheit entspricht, nicht mehr der Gotteserkenntnis entspricht, sondern dem widerspricht direkt, dann glaube ich, ist ein Abspalten sogar biblisch geboten. Und von daher würde ich da sehr vorsichtig sein und würde auch sagen, lass uns mal wirklich genau hinschauen, warum kommt es zu dieser Spaltung und wer hat sich wirklich bewegt? Und ich möchte das mal ganz biografisch und persönlich sagen. Ich habe erlebt in der Frage nach der Frauenordination im Bund FEG, wo ich Teil einer kleinen Gruppe von Pastoren war, die eine Position vertreten haben, wo wir gesagt haben, wir können das biblisch nicht sehen. Da wurden wir erstmal ganz schön angegangen und dann wurde eine Abstimmung darüber getroffen und dann war klar, es wird in Zukunft Pastorinnen geben. Ich habe dann dazu nichts mehr gesagt. Ich akzeptiere diese Entscheidung. Wir in der Gemeinde hier können das anders machen und wir machen das anders. Und ich bin zu Pastorentreffen gegangen, wo dann Frauen auftauchten und habe nie irgendwie gesagt, das geht ja gar nicht. Aber irgendwann habe ich mitbekommen, dass jemand mir vorhielt, mit meiner Position, die ich nicht mal mehr publiziert habe, ein solcher Außenseiter im Bund zu sein, dass er mich direkt hinterfragt hat, ob ich denn überhaupt noch in diesem Bund gehöre mit dieser Position. Ich habe eigentlich die traditionelle Position vertreten und der hat mir eigentlich vorgeschlagen, du gehörst hier nicht mehr zu uns. Und da habe ich gemerkt, okay, die spalten mich eigentlich ab. Und das ist genau das, was ich denke, was wir immer wieder sehen. Die, die aus dem Methodistenbund ausgetreten sind, die sind ja nicht ausgetreten, weil sie neue theologische Positionen eingenommen haben, sondern weil sie an den Positionen festhalten wollten, die die Methodistenkirche historisch ausgemacht haben. Die anderen haben sich davon abgespalten, wegbewegt. Und sie haben halt die Mehrheit mitgenommen. Aber im Prinzip kannst du sagen, die, die stehen geblieben sind, gelten jetzt als Spalter. Das Gleiche erleben wir jetzt mit dem Christusforum. Im Endeffekt vertreten die weiter die Positionen, die historisch auch im Bund EFG vertreten wurden. Nur, dass sie dort eben nicht mehr Konsens sind. So, und von daher halte ich eine solche Aussage einfach für nicht aufrichtig, für politisch motiviert und wird da jedem Mut machen, der sich dadurch getroffen fühlt. Nimm das nicht zu ernst. Schau, bist du in deinem Herzen treu beim Herrn? Hast du ein aufrichtiges Anliegen nach einer Einheit, die aber gegründet sein muss in einer Wahrheit? Ohne dabei engstirnig zu sein. Du kannst natürlich auch sagen, nur meine Wahrheit ist die Wahrheit. Das heißt, hast du wirklich biblisch gute Grundlagen dafür zu sagen, das ist wirklich das, was allgemein hin als die wahrhaft biblische Aussage angesehen wird. Und dann darf man auch mal über den Tellerrand der westlichen Welt hinausschauen und sagen, also sowohl mal global die Kirche betrachten und wie sie die Schrift versteht und auch historisch zurückschauen, wie die Kirche die Schrift immer verstanden hat, und sagen, dann merken wir, die Außenseiterposition, die Spalterposition ist eigentlich die liberale Position, die jetzt viel Raum einnimmt hier in diesen Diskussionen.
Ich möchte trotzdem noch mal fragen, ist der Weg, den das Christusforum jetzt geht, eigentlich so hilfreich? Denn wenn wir jetzt mal ein paar Jahre vorspulen, wird dort im Bund EFG nach dem Austritt dieser Gemeinden vermutlich genau das Gleiche passieren, wie jetzt vor kurzem bei den Methodisten. Die Bibeltreuen sind raus, die Liberalen, die in Anführungszeichen Progressiven, die können viel freier ihre Agenda durchsetzen. Das verschlimmert doch alles nur. Sollte man da nicht lieber bleiben, um wenigstens das Schlimmste zu verhindern? Das ist ja auch eine Frage, die man sich als FEG für unseren Bund stellen muss.
Ich finde das eine ganz schwierige Frage. Wie lange kann man da noch mitmachen? Wann kommt der Punkt, wo man sich dann vielleicht auch trennen muss? Und ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Frage. Wir haben das ja auch erlebt in unserem eigenen Bund. Ich habe, wie weithin bekannt ist, im Herbst 2022 nach bestimmten Entscheidungen beziehungsweise dem Ausbleiben von bestimmten Entscheidungen gesagt, ich schaffe es nicht mehr, mit meinen Überzeugungen noch Amtsträger im Bund zu sein. Ich bin gerne Pastor der FEG München Mitte, aber ich kann nicht mehr im Ständigen Ausschuss mitwirken. Ich kann nicht mehr in unserem Kreis als Sprecher des Kreises fungieren, weil ich merke, dass ich in diesen Diskussionen mich mit Sachen auseinandersetzen muss, die ich für so falsch halte und merke, dass die so viel Zuspruch kriegen, dass das auch mit mir was macht. Und wenn ich dann merke, dass ich auch vom Herzen her nicht mehr für die Wahrheit in Liebe eintreten kann, sondern merke, boah, das macht auch was mit mir und ich reagiere nicht mehr christusgemäß, dann war für mich klar, um meines eigenen Herzens willen, um meiner eigenen Treue Christus gegenüber, ist es besser, dass ich mich dann aus solchen Umfeldern zurückziehe. Ich bewundere andere, die es schaffen, sehr viel länger dann da mitzumachen und drin zu bleiben. Und sage, preis den Herrn für Menschen, die mit einer hohen Fähigkeit, solche Dinge einfach auszuhalten und liebevoll und demütig mit Weisheit in die Situation hineinzusprechen. Toll, super, finde ich wirklich bemerkenswert und möchte auch solche Geschwister wirklich unterstützen im Gebet. Aber ich merke, ich bin nicht der Typ dafür, mir fällt das sehr schwer. Das mag eine Schwäche meines Charakters sein, aber das ist einfach so, dass ich da merke, da komme ich an meine Grenzen. Und wenn ich dann da drin bleibe, ich glaube, dann ist das für keinen gut, auch nicht für mich. So, von daher, das ist wirklich eine Frage, die muss jeder für sich beantworten. Was ich allerdings auch erlebe, ist, dass es manchmal auch so eine Art feige Naivität gibt. Ja, ich sage nichts, ich hoffe einfach, es wird wieder besser und es wird schon irgendwie besser werden. Und da muss ich sagen, das ist dann manchmal auch nicht gut, weil du dich damit fast zu einem Mittäter machst. Ja, also ich glaube, die wirkliche Kernfrage, die wir auch in unserem Bund in den nächsten Jahren klären müssen, ist, haben wir eine Leitung, die mutig genug ist, irgendwo auch eine rote Linie zu markieren? Denn wenn das nicht geschieht, dann ist klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich der Zeitgeist in unseren Bund weiter hineinfrisst. Und so zu sagen, ja, wir leiten von der Mitte her und wir sammeln uns um Jesus, das funktioniert nicht. Denn jeder definiert Jesus irgendwie ein bisschen selbst. Das heißt, wenn wir keine klar definierte Schrift mehr haben, also eine irrtumslose, eine autoritative Schrift, die wirklich vorgibt, was uns einen muss, dann ist alles andere verloren. Und von daher, glaube ich, die Schrift markiert Grenzen. Und wenn wir meinen, wir kommen ohne Grenzen klar, dann halten wir uns für klüger, als es Gott war. So, und deswegen, glaube ich, da tun wir uns keinen Gefallen. Und wenn das passiert, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen sein. Aber Gott kann. Und von da würde ich auch sagen, lasst uns beten für unsere Leitung, für zukünftige Leiter, dass sie mutig eintreten für die Wahrheit, dass sie Grenzen aufzeigen denen, die eine progressive Agenda durchdrücken wollen. Und dann kann Gott es auch schenken, dass dieser Bund die Kurve kriegt und eben nicht den Weg geht. Denn es ist kein Naturgesetz, dass alle Bünde immer nur noch liberaler werden müssen.
Lass uns ganz zum Schluss nochmal nach vorne schauen. Wie soll das eigentlich weitergehen? Wir sehen, dass wirklich ganz viele Gemeindebünde ja so das Fundament zumindest zu verlieren drohen. Ja, also Stück für Stück bröckelt es da, aber doch ganz gewaltig. Braucht es vielleicht wirklich so einen Neuanfang, einen neuen Bund, wo sich Gemeinden aus verschiedenen Bünden wieder zusammenschließen und was ganz Neues starten? Sind die Zukunft Netzwerke? Das ist auch immer wieder im Gespräch. Was braucht es da aus deiner Sicht?
Also ich glaube, erst einmal die Wahrnehmung ist richtig, die alten Bünde verlieren an Bedeutung. Man identifiziert sich nicht mehr so stark mit einem Bund. Und es gibt einen klaren Trend hin zu neuen Netzwerken, teilweise in den Bünden, dass sich Netzwerke formieren, die dann ein eigenes theologisches Profil haben. Und dort trifft man sich, da tauscht man sich aus, da rekrutiert man Nachwuchs für die eigene Gemeinde oder Referenten für Veranstaltungen in der Gemeinde. Also das gibt's. Neue Bünde halte ich für denkbar. Es formiert sich das eine oder andere. Wir haben schon über das Christusforum gesprochen. Es gibt auch unter den Russlanddeutschen eine Bestrebung, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu haben. Also da ein Gemeindebund, der, glaube ich, auch die Ambition hat, nicht allein im russlanddeutschen Spektrum zu bleiben, sondern vielleicht auch noch ein bisschen breiter zu sein. Ich denke, es wird auch noch weitere Gemeindenetzwerke geben, die dort entstehen werden. Vielleicht auch gemeindebundübergreifend, wo sich FEG, EFG-Gemeinden und andere freie Gemeinden sammeln, um miteinander auf einer klaren theologischen Grundlage zu arbeiten, sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig so. Gemeindebünde stehen ja nicht in der Bibel. Das gemeindeübergreifende Zusammenarbeiten, das sehen wir in der Schrift. Gemeindebund ist ein Weg, wie das stattfinden kann, aber keiner, der unbedingt sein muss. Und von daher glaube ich, das ist ganz gesund, wenn manches nicht mehr funktioniert, manches krankt, dass dann Neues entsteht. Christus hat seine Verheißung gegeben, dass er seine Gemeinde bauen wird und nicht Gemeindebünde. Und von daher schauen wir, wo sich bibeltreue Gemeinden sammeln. Ich glaube, da sind wir dann auch gut aufgehoben. Und ob man dann dazu noch weiter in einem Bund ist oder nicht, das, glaube ich, hat dann auch wieder verschiedene Gründe für beide Lösungen geben. Ich glaube, das muss man einfach mal abwarten. Vielleicht ganz interessant ist noch ein Aspekt dabei, aber auch zu bedenken, dass wir, glaube ich, grundsätzlich fast so ein bisschen wie eine, ich zitiere mal Olaf Scholz, Zeitenwende erleben. Ich glaube, der christliche Glaube in Deutschland wird mehr und mehr wirklich zu einer Minderheitenreligion werden. Das ist historisch bedeutend. Ja, ich glaube, im Jahr 785 hat Karl der Große im Sachsenkrieg Wiedekund unterworfen. Der hat sich taufen lassen und seitdem ist eigentlich das, was heute Deutschland ist, christlich. Ja, Und das war immer die Mehrheitsreligion. Teilweise fast die alleinige Religion. Es gab Zeiten, wenn Deutsch zu sein hieß, dass du Teil einer Kirche bist. Noch bis in die frühen 1970er Jahre hinein war fast jeder Deutsche Mitglied einer Kirche. Das hat sich radikal verändert. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo noch ungefähr die Hälfte der Deutschen Teil einer Kirche ist und immer weniger nehmen aktiv am Gemeindeleben teil. Und der Prozess beschleunigt sich noch weiter. Also gerade letzte Woche kam die neue Statistik der EKD raus, wo sie sagt, sie haben jetzt noch 18,6 Millionen Mitglieder. Das heißt, unter 84 Millionen, bei 84 Millionen Deutschen nur noch 18,6. Das sind, sagen wir, gut 20% noch, die noch in einer Kirche sind. Und der Großteil der Kirchenmitglieder sind alt. Das heißt, jedes Jahr stirbt die nächste Generation ein Jahrgang aus, der noch stark ist, und von unten kommt immer weniger nach. Deutlich mehr Todesfälle pro Jahr als Taufen pro Jahr. Deutlich mehr. So, von daher werden wir eine Entchristlichung Deutschlands erleben in den nächsten Jahren. Das ist vorprogrammiert. Da kann es gar keinen Zweifel dran geben, dass das so kommen wird. Und ich glaube, das wird auch die Freikirche in Bünde immer mehr treffen. Auch das wissen wir, der Bund EFG schrumpft seit einigen Jahren, der Bund FEG schrumpft seit ein paar Jahren, auch wenn man dann in der Statistik noch immer irgendwas findet, was man dann besonders betont und sagt, das ist ja sehr schön, wir hätten jetzt mehr Bekehrung von jungen Leuten oder so. Preis den Herrn für jede Bekehrung, aber Fakt ist, diese Bünde schrumpfen. Und das werden wir weiter sehen. Und gleichzeitig in diesem Niedergang erleben wir, dass bibeltreue Gemeinden wachsen. Und das sehen wir an verschiedenen Orten und das ist sehr ermutigend. Und ich glaube, es gibt auch junge Menschen, die wirklich Orientierung suchen und die Kirchen haben ihnen nichts mehr zu sagen mit ihrer Weltagenda, mit ihrer völlig liberalen Zeitgeistagenda, die ja gar keine ist. Das sagen alle anderen um sie herum auch. Und ich glaube, das ist etwas, was mir Hoffnung gibt, dass eine neue Minderheitenkirche entstehen kann, die vielleicht mehr gesellschaftlichen Gegenwind erleben wird, aber auch das kann wieder hilfreich sein, weil sich so noch stärker die Spreu vom Weizen trennt. Und von daher würde ich sagen, keine Angst. Keine Angst vor den Entwicklungen. Der Herr wird seine Gemeinde bauen. Die Wahrheit wird sich letztendlich durchsetzen, spätestens wenn der Herr wiederkommt. Und von daher sage ich mutig, fröhlich weiter am Evangelium festhalten, dem Herrn nachfolgen und darauf vertrauen, er wird seine Gemeinde bauen.
Das war der Pastoren-Podcast. Und ganz zum Schluss nochmal die Einladung, wenn du eine Frage hast oder ein Thema, über das wir hier mal sprechen sollten, dann schreib uns gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.